ist für das Institut überall ein bisschen still, ein bisschen verwundert mich. So, die Lehrveranstaltung geht mit dem intensiven Inhalt weiter. Also ich bin der Meinung, so unabhängig von der Stimmung, unabhängig von der Zahl von Anwesenden, so überall ist die Zahl von Anwesenden interessanterweise gering. Ich verwundere mich, weiß nicht, weil ich also mindestens in der institutionellen Politik externe bin, aber Philosophie ist eine solche Wissenschaft, finde ich. Sei es irgendeine modische Wissenschaft, in unserer Zeit ist ja modische Wissenschaft, Neuroscience, ja, oder Hirnphysiologie. Aber nach Jahrzehnten kann man manchmal sich verwundern, warum diese oder jene Wissenschaft damals so rege, modisch und überall beliebt wurde. Meiner Ansicht nach strebt die Philosophie nach einem Umwandelbaren. Also ganz egal, ob das sehr modisch von vielen Leuten besucht oder weniger besucht wird, bleibt der Kern der Philosophie. Ein solches Endziel hat ja zum Beispiel Kant angestrebt. Das ist meine Meinung. So, wir kommen jetzt intensiv zum Kernpunkt dieser Lehrveranstaltung. Das ist Urerlebnis. Urerlebnis. Weil wir gehen sukzessiv, konsequent in den Stoff hinein. So, machen wir eine kurze Wiederholung. Ein philosophisches Prinzip bei jedem Autor kann bezweifelt werden. Jedes Prinzip kann unter Umständen argumentiert werden. Unter Umständen kann es ignoriert werden oder geleugnet werden. Insofern es um eine Kategorie zur Definition über eine Wahrheit geht. So, das hat Reininger in seinem Buch Metaphysik der Wirklichkeit in der Einleitung erwähnt. Dann, wir können uns einigen, auf welche Weise ein philosophisches bekanntes Prinzip in unserer Reflexion ausgesetzt werden, bezweifelt werden und argumentiert werden kann. Das ist eine gute Übung, ja? Descartes, nehmen wir Descartes. Cogito ergo sum, sagte er. Die Wirklichkeit des Cogito, Denken, Denkendes, ich bin Denken, das ist unbezweifelbar. Das hat auch Kant bejaht. Die Wirklichkeit des Cogito ist unbezweifelbar, aber in dem währenddessen die Verbindung vom denkenden Wesen, Cogito zum Ergo, bezweifelt werden kann. Weil dieses Cogito lässt sich nicht als Begründung unseres Seins oder unseres Existierens gelten. Das ist die Meinung von Kant. Da hat Descartes von kantischer Sicht nach mit einem Sprung, mit einem Schwung dieses eine Cogito, die eine Kategorie Cogito, mit dem Sein, Esse, Existieren, gebunden, verbunden. Und dieses Ergo lässt sich nicht einfach bestätigen, weil von Kant aus gesehen ist das Ich an sich ein ganz problematisches Subjekt, ein fast unerkennbares Subjekt. Ich an sich. Ich an sich, ein unerkennbares Subjekt. Wenn wir unser Ich als Ding an sich zu definieren versuchen, was es ist, da stoßen wir unmittelbar an Schwierigkeiten. Also Kant würde würde versuchsweise formulieren, ich als Ding an sich affiziert. Affiziert. Affizieren. Regen muss an, Ding an sich affizieren, ich an sich. Also regt uns an, reizt, indem wir selber ein Subjekt sind. Das ist das Problematische. Ja, wir können ruhig sagen, Dinge an sich affizieren, sie regen uns an. Analog dazu, ich als ein Ding an sich affiziert uns. Es regt uns an, indem wir Dinge partizipieren, aber hauptsächliche Schwierigkeit liegt darin, dass wir währenddessen ganze Zeit ein denkendes Subjekt sind. Wir sind selber denkendes Subjekt. Selber ein denkendes Subjekt. Dass wir dies nicht zum Objekt, nicht zu einem reinen Objekt gegenständlich anschauen können und klarstellen können. In diesem Denkhorizont stößt sich Kant an die Problematik der Seele, Existenz der Seele, Substanz der Seele. Es sind eine Reihe der entlehnten Termini aus der vergangenen Philosophiegeschichte. Und diese Probleme, Existenz der Seele, Seelensubstanz und so weiter, lassen sich nicht transzendentalogische transzendentalogisch durch ihre Verstandesbegriffe bestimmt werden. Das ist das Problem. Damit gelingt es Kant, das kartesische Ergo, cogito ergo sum, in Frage zu stellen, darüber unerhört seine Reflexion aufzustellen und letzten Endes in seinem Denkhorizont diese Aussage von Cartesius Descartes zu negieren. Das ist ein Beispiel. Und wenn wir jetzt Husserl hinschauen, Husserl hat auch dasselbe Problem intensiv durchgedacht, kartesianische Meditation. Husserl. Gut, das ist keine passende Aussage. Ich bin als denkend seiendes Wesen, ist akzeptierbar. Ich bin als denkend seiendes Wesen, das kann man akzeptieren. Und wie ähnlich wie Kant hatte Husserl ausgefolgert, ich bin denkend seiend. Denkend da, cogito, cogitans, cogitatum, das ist eine mögliche Umformulierung von kartesischen Aussage, während diese Aussageeinheit wiederum nicht als ein entscheidender Grund zum Beweisen unseres Seins geltend gemacht werden kann. Also außerdem, Husserl meint, Descartes hat seine personale Erfahrung und die davon erworbene Selbstüberzeugung sehr kurz zum allgemeingültigen Prinzip ausformuliert. Ergo sum, cogito ergo sum, war seine personale Erfahrung psychologisch, die aber ziemlich subjektivistisch mit dem Ergo zum Beweisen unseres Seins angeknüpft werden konnte. Das ist aber subjektiv, indem eine Allgemeingültigkeit der Aussage nicht genügend vom Descartes selbst bezweifelt wurde. Also in der Weise, ja, kann man ein philosophisches Prinzip unbegrenzt in Frage stellen und reflektieren. Aber das, was doch als unbezweifelbar bleibt, ist letztlich nur eine Wirklichkeit. Eine Urwirklichkeit, dass unser Ich im Raum und in der Zeit befindlich ist und dass wir unser Ich als eine untrennbare Einheit von physisch und Psyche erleben. So, da ist ein interessantes, markantes Prinzip von Reininger. Das Ich ist zu erleben. Erleben, erleben. Wenn Sie dieses Verbum auskosten, in jeder Sprache, egal, Deutsch oder Japanisch oder Englisch, Experience, da ist es so, dass wir selber ein erlebendes Subjekt sind, ja, und dass wir dieses absolut unentbehrliches Erleben selber zum Prinzip allfälligen Denkens selber feststellen. Das lässt sich nicht bezweifeln. Wir sagen nicht ergo sum, ne, sondern wir erleben. Das ist eine unentbehrliche Tatsache und es kann auch nicht ein Nihilist oder ein Solipsist bezweifeln. Nihilisten sagen, alles Seiende sind absolut grundlos. Ne? Dabei macht er selber seine Denkerfahrung, dabei macht er seine eigene denkende Erfahrung. Er ist da, er denkt, er erlebt. Das lässt sich auch nicht negieren von einer nihilistischen Position. Und selber, dass er selber aussagt, alles Seiende ist nichtig, ne? Ganz plakativ, komprimiert, alles Seiende ist nichtig. Und bei dieser Aussage, zu diesem Zeitpunkt, ist er erlebend. Da. Das kann man nicht bezweifeln. Also, davon, ja, so, dieses Nihilisten-Beispiel ist ja von mir, ja, das steht nicht im Text von Reininger. Aber Reininger hat davon ausgehend ein interessantes Problem zum Reflektieren aufgebracht. Das ist das Problem, was ist die Zeit? Was ist die Zeit? Betrachten wir mal, was die Zeit ist. Zeit ist immer da und für immer seiend, aber sie ist nur in diesem gegenwärtigen Augenblick zu erleben und zu erfassen. Wenn Sie reflektieren, was die Zeit ist, da ist diese Verbindlichkeit, diese Verbindung, Ihr Leib und Psyche als ein Ich und Ihr Betrachter, Ihre Intention an diese Thematik der Zeit, die sind immer befindlich, nur in der Gegenwart, im Gegenwärtigen jetzt. Wo ist das Vergangene? Vergangenheit ist ebenso im Jetzt, nirgendwo anders ist eine Vergangenheit befindlich. Also wenn wir über Vergangenheit eine lange Reflexion machen, Geschichtlichkeit, ne, der Philosophie, da ist diese Geschichtlichkeit über Platon, Aristoteles und so weiter insgesamt auf dieses Jetzt herangezogen. Das Vergangene und das Zukünftige sind beide immer ausgehend von diesem Jetzt. Sie sind immer in diesem Jetzt vorstellbar. Tatsächlich sind das Vergangene und das Zukünftige beide nur in diesem Jetzt eingehalten, mit eingehalten. Überall ist es Jetzt. Der Augenblick vergeht, jedes Ding, welches einen Anfang in der empirischen Zeit gehabt hat, geht sukzessiv zu dessen Ende. Und das, was vergeht, ist das Materialseiende, das Faktische oder sinnlich Wahrnehmbares. Nun ist die Idee der Zeit darüber hinausgehend. Idee der Zeit ist darüber hinausgehend. Eine solche Idee. Was ist die Idee? Dass wir Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges immer verwahrhalten können, unabhängig von unterschiedlichem Zeitalter. Diese Dreieinheit in diesem Jetzt ist von Alters her gegeben. Und verschwindet nimmer. Für Platon war dieses Jetzt mit der Vergangenheit und mit dem Zukunft, mit dem Zukünftigen aktuell gewesen, in seinem Jetzt. Bei Aristoteles ebenso, die Auslegung des Wörters bei Aristoteles anders, aber wir sagen jetzt faktisch, diese drei Einheiten von vergangenen, gegenwärtigen, zukünftigen sind immer in einem gegenwärtigen Jetzt befindlich und immer aktuell. Ungebunden von jeglichem Zeitalter ist diese drei Einheit als eine Idee, ungebunden von zeitlichen Unterschied, aktuell und wirklich. Und diese Idee der Zeit können wir immer, meistens beim empirischen seienden Dingen, sinnlich wahrnehmbaren Dinge, zu betrachten. Wir können die Zeit beim sinnlich wahrnehmbaren Dingen, Eidos, zu betrachten. Eidos, sinnlich wahrnehmbare Dinge, die uns zum Erkennen der Idee hinleiten. Da hat er einen Ausschlag gewöhnt und sehr verständliches, interessantes Konzept Heinde gesprochen. Er hat das Eidos so dargelegt. Band 30, Seite 15. Das Buch liegt im Fachbibliothek Philosophie in meinem Original. Wiener Jahrbuch Philosophie, Band 30, Seite 15 und auch noch im Buch, in der Monographie, was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hier hoffen? Kapitel 22, Ideenkapitel, Seite 75. So, nun zum Reininger. Wie gesagt, Reininger hat die Struktur der Zeit und unsere Zeitwahrnehmung als eine unerhört hinterfragbare philosophische Problematik verstanden. So bei ihm ist die Zeit nicht als eine reine Kategorie, so isoliert behandelt, sondern wenn man Zeit spricht, wenn man von der Zeit spricht, ist unsere Zeitwahrnehmung unmittelbar im Problem mit eingehalten. So, wir haben vorhin diese drei Einheit von vergangenen, gegenwärtigen, zukünftigen, im Jetzt, im gegenwärtigen Jetzt in Betracht gezogen. Das war jene Idee, war Timaios. Außerdem hat Reininger eine bemerkenswerte Stelle im Platonschen Parmenides Dialog angeführt. Darin wird das Problem des Augenblicks behandelt. Es ist diese immerseiende Augenblicklichkeit und seine Vergänglichkeit. Ist freilich hier dieses leibhaftig-ontisches Ich mit dem Bewusstsein seiner selbst. Und er meinte, diese Verbindung vom Ich, Jetzt und Hier und diese Augenblicklichkeit ist immer unbezweifelbar. Das kann man affirmativ feststellen. Auch wenn unser Bewusstsein, unser Selbst, daran zweifelt, trotzdem ist diese Verbindung jetzt und hier und dieses leibhaftige und tätige Bewusstsein des Ich in jedem Augenblick. Da hat Reininger gesagt, Leibhaftigkeit empirisch, das ist vergänglich. Auf der anderen Seite, wenn wir die Idee der Zeit, diese Dreieinheit und diese Verbindung von dem absoluten Augenblick des Jetzt und Hier mit unserem Ich, leibhaftigen Dasein, in Verbindung setzen, da ist diese unbezweifelbare Einheit ständig da und im Erkennen dieser Urwirklichkeit ist die Zeit zeitlos. Das hat Reininger bewusst mit Fett, also mit Akzentuieren geschrieben. Zeitlos. Das Erkennen der Idee der Zeit ist zeitlos, während unsere Leibhaftigkeit doch mit dessen Ende gebunden ist. Darin entdeckt man eine tiefgründige Wahrheit der Philosophie, ein philosophisches Prinzip mit einer tiefen Freude am Entdecken einer bleibenden Wahrheit. Also bei Reininger wird jene Problematik von Platon, Parmenides Dialog, weiter behandelt. Das ist Reininger, Metaphysik der Wirklichkeit. Erster Teil, Kapitel 4. Abschnitt 16. So, Platon hat folgende Phänomene, zum Problem aufgebracht. Wie gesagt, jeder Augenblick ist ein absolutes Jetzt und zugleich vergeht dieser Augenblick. Und gleich danach, darauf kommt der nächste Augenblick und Platon fragt ja, ob diese Augenblicke und dieser absolute Augenblick im Jetzt stillsteht. Überall ist der Augenblick, überall ist der Augenblick. Oder ob dieser Augenblick sukzessiv auf den nächsten auf den darauffolgenden bewegt ist, ob dieser Augenblick Stillstand im Stillstand bleibt oder ob er in Bewegung ist. Eine dialektisch entgegengesetzte Position. Darüber kann man lange diskutieren, ob die Zeit stillsteht oder ob die Zeit fortlaufend in Bewegung ist. Ich würde jetzt unabhängig von Reininger selber die eine Position versuchen zu verteidigen, dass die Zeit stillsteht, dass der Augenblick stillsteht. Ich würde dazu bejahend sagen, aber mit folgender Bedingung. Der Augenblick steht still, nur wenn und erst wenn dieser Augenblick als eine Idee aufgefasst wird. Nur wenn und erst wenn jeder Augenblick als eine Idee aufgefasst wird. Wenn man auf jenem Horizont von Platon Timaeus 37, 38 sich stützt, dass jeder Augenblick beinhaltet die drei Einheiten, Vergangenes, Zukünftiges und Absolutes Jetzt. Dann ist dieser Augenblick eine Idee drin spiegelt sich die ewig bleibende Idee, so würde ich sagen. Da kann man jene Position, dass die Zeit im Stillstand ist, wohl bejahen. Das ist eine immerwährende Wahrheit, aber mit Bezug auf diesen platonischen Timaeus. Drei Einheiten in einem Absoluten jetzt. Und was wird dann die andere Position? Und ich sage, wenn man sich jetzt ausschließlich auf den erst genannten Horizont, ja, Platon Idea zum Beispiel, stützt, dann ist die andere Position falsch. Ne? So könnte man sagen. Dass die Zeit immer in Bewegung ist. Das ist eine Antithese. Und wenn man die These von Platonischen, die These mit Bezugnahme, mit Zitaten von den Platonischen Timaeus affirmativ darlegt, dann kann es wohl sein, dass die andere Position, die entgegengesetzte Position, absolut widerlegt und zur Seite gelegt werden könne. Das ist möglich. Ne? Und Philosophen machen öfters eine solche Debatte, ja? Entweder zur Position affirmativ, dass die Zeit im Stillstand, aber in jedem Augenblick steht, oder die Zeit fortlaufend in Bewegung ist. Ja? Das ist interessant. Und wenn die eine gewinnt, dann ist der andere Verlierer. Ob dieser Denkungsansatz richtig ist, bin ich hier ein bisschen bezweifelt. Ich bin ein bisschen zweifelhaft daran. Und da bin ich, möchte ich so vorgehen, dann versuche ich, ja, einmal haben wir diese Position dialektisch affirmativ festgelegt. Ja, Zeit ist im Stillstand. Und dann lasst uns versuchsweise an die Gegenposition wenden. Das ist die Freiheit der Philosophie. Ne? Also Platon hat solche Positionen sehr gerne offen lassen, so wie Sokrates. Sokrates leitet die beiden Positionen von den verschiedenen Jüngern aus. Er hat also verschiedene Positionen sprechen lassen. Und die beiden, zu den beiden hatte Sokrates sowohl bejahendes und als auch verneinende Aspekte kritisch aufgestellt. Das ist seine Methode, dass das Interesse zum Philosophieren angeregt, erweckt und angeregt wird. Da werde ich versuchen zu verteidigen, die andere Position, die Antithese, dass die Zeit stets in Bewegung ist. Fortlaufend ist die Zeit in Bewegung. Ich würde begründen, jene Position gilt ja, dass die Zeit stets in Bewegung ist, gilt ja, nur wenn und erst wenn, mit folgender Bedingung, nur wenn und erst wenn die Aussage auf der Ebene der Physik im Zusammenhang mit der Messbarkeit eines physikalisch bewegten Körpers nachweislich gemacht werden kann. Die Zeit ist stets in Bewegung. Ein Augenblick geht zu dem nächsten weiter. Denn die Zeit steht niemals still. So kann man wohl mit der Unterstützung von physikalischen Tatsachen nachweislich machen. Sagen wir, die Sonne am Himmel macht einen sukzessiven Ortswechsel. Das kann man nie verneinen. Egal, ob die Sonne sich bewegt oder ob die Erde sich bewegt, das ist jetzt außerhalb der Diskussionsthematik, sondern diese urfaktische Tatsache, dass die Sonne einen Ortswechsel macht, von einem messbaren Punkt A bis zu einem messbaren Punkt B. Das könnte man zum Beispiel beim Schatten eines bestimmten unbewegten Gegenstands auf der Erde beobachtbar machen. Ein Baum zum Beispiel wirft einen Schatten und diese Schattenposition bewegt sich ja. Dann ist diese Ortsbewegung sichtlich, nachweislich, beweisbar. Womit der Augenblick von jenem Zeitpunkt messbar gemacht, den Baumschattenpunkt A und die an der andere Seite der Punkt, der sich bewegte, Schattenpunkt B, wohl eine Strecke von Zeit, vorher und nachher, klar aufweisen kann. Also beide Positionen sind ja behauptbar. Ne? Ja?
Das ist ja wie eine kantische Antinomie, wo ich einerseits das Apriorische philosophisch begründen kann und andererseits das Empirische, aber nur wissenschaftlich.
Eben. Beide sind wissenschaftlich nachweisbar. Ja, bei der Antinomie der Reinheitsfassung ist die Problematik noch ein Stück schwieriger, okay? Weil es geht um das, was wirklich nicht physikalisch nachweislich gemacht werden können, ne? Ob der Raum überhaupt einen Anfang gehabt hatte. Ja? einen Anfang, physikalische sagt man, so Big Bang. Ne? Aber diese Big Bang ist eine Feuerkugel, so sagte man, ja, vor einiger Zeit. Und jetzt sagt man, davor, vor dem Feuerkugel, hat es noch ein Vakuumstand gewesen. Vakuumstand? Vakuum ist ja noch kein Anfang. Vakuum, ja, noch kein Lichtquant. Wenn es noch keine Lichtquant überhaupt noch nichts gegeben hat, dann ist dieses Vakuum ohne Anfang. Ja? So kann man jede Position widerlegen, argumentieren. Das ist wahrscheinlich die Stärke der Philosophie, womit eine endlose Diskussion manchmal in eine Haarspannerei verwickelt werden kann. So, beide Positionen, also ob die Zeit stillsteht oder ob die Zeit bewegt ist, ob der Augenblick sich bewegt von einem zu dem anderen, da sind die beiden Positionen verteidigt werden, können beide bejaht werden und auf der anderen Seite beide verneint werden. Und Reininger hatte daraus gefolgert, er hatte ja diese Haarspalterei-Diskussion nicht zu tief bis ins Grund, in den Grund mitgemacht, sondern bleibend ist ja diese Verbindlichkeit, Verbindung von räumlichen und zeitlichen auf unser Ich-Sein. Und er sagt ausschlaggebend, das Ich als Erlebnis ist reine Aktualität und ein Geschöpf des Augenblicks. Das ist seine Ausforderung. Das Ich als Erlebnis ist eine reine Aktualität und ein Geschöpf des Augenblicks. Geschöpf des Augenblicks, das ist ein interessantes Ausdruck. Ne? Vielleicht Gott hat den Augenblick geschaffen oder vielleicht gar kein Gott hat so etwas geschaffen. Aber das lässt man jetzt offen. Das Ich als Erlebnis ist eine reine Aktualität, unwiderlegbar und ist ein Geschöpf des Augenblicks. Und bei diesem Erkennen, dieses Ich mit jedem Augenblick, dann ist die Zeit zeitlos. Diese Erkenntnis zeitlos, so verspricht der Reininger. Da hat Reininger seinen Gedanken in die psychophysische Richtung weitergeleitet. Das ist seine Ureigenheit, die bei Heindl gar nicht in der Weise so ausgefolgert wurde. So, bei Reininger ist das ein ganz Anfang, vom Anfang an, das Ich als ein psychophysischer Zusammenhang, unwiderlegbar. Eine komplexe Mischung von physischen Seinselemente und psychischen Wahrnehmungs-, Bewusstseins-, Erlebnismomente. Er meint, Urerlebnis zeigt jene Einheit, jene unbezweifelbare Einheit, ich hier jetzt, ich als Leib, ich als Bewusstsein und seine Verbindung zu jedem Augenblick. Und das nennt Reininger mit seinem ureigenen Wort Urerlebnis, das Urerlebnis, und sagt, Urerlebnis ist ein Ich-Erlebnis. Urerlebnis. Sagt er, so vorher, ne, vor wie bevor der Mensch zu dieser Erkenntnis, Verbindung vom Ich und zu jedem Augenblick und dessen ihre Zeitlosigkeit, das ist eine Erkenntniseinheit, und bevor der Mensch, das Ich, zu dieser Erkenntnis gekommen ist, hat man ein dunkles Bewusstsein, einen dunklen Stand des Bewusstseins. So, eine Intention gäbe es, dass ich unerhört jegliches Prinzip bezweifelt. Ne? Aber er hatte noch keinen konkreten Anschluss finden können. Das Bewusstsein bewegt sich, aber in einer Dunkelheit. Keine Erkenntnis. Konfus, chaotisch. Das hat Reininger, der psychologisch mit folgendem Wort gekennzeichnet, eine Dunkelheit. Unbekanntheit. Vorreflexive Dunkelheit, so sagt er. vorreflexive Bewusstheit. Eine Intention gibt es, aber drüber hat man noch keine klare Subjekt- und Objekt-Spaltung zum Erkennen der behandelbaren Thematik. Und davon steigt der Bewusstseinsinhalt in Richtung zum Erwerben einer unbezweifelbaren Erkenntnis, das ist bei Reininger Urerlebnis, ne? Das Urerlebnis als Ich-Erlebnis, in dem das Ich klar feststellt, diese Einheit von diesem erlebenden Ich und der erlebten Zeit, Ich, Zeit und dieses Erleben, Urerlebte, das ist unbezweifelbar. Da steigt der Bewusstseinseinheit in die Ebene zur Reflexivität. Von der vorreflexiven Dunkelheit in die Ebene der Reflexivität steigt das Bewusstsein. Und dann, wenn wir jetzt diese Einheit als Urerlebnis nennen können, darüber können wir wirklich eine Feststellung machen. Urerlebnis ist ein Ich-Erlebnis, in dem das Erlebte und das erlebende Ich noch nicht aufgespalten sind. So legt Reininger da. Das Urerleben ist ein Steigerungsprozess von dem dunklen Bewusstsein, dunklen Einheit, Unklarheit des Bewusstseins auf die Klarheit der Erkenntnis. Und drin ist ja das Urerlebende und Urerlebte noch eins. So meint er. Und wenn wir jetzt bewusst darüber reflektieren, was ist das, dass das Urerlebende und das Erlebte noch Ureins ist, gibt es noch keine Subjekt- und Objekt-Trennung und so weiter, dann ist diese Topik ja, schon das Reflektierte. Flach formuliert, aber das kann ja nach Reininger vertikal formuliert werden. Also diesen Steigerungsprozess. Er hat diese sukzessive Aufsteig, dieser sukzessive Aufsteig vom dunklen, unreflexiven Bewusstseinsinhalt bis zum reflektierten, klargestellten und drüber ständig diskutierbar Topic. Und unser Bewusstseinsorientierung hat er mit Transformation gekennzeichnet. Unser Bewusstsein erfährt, erlebt eine solche Transformation von dem dunklen, vorregressiven, chaotischen Bewusstseinszustand bis auf die erhellte, klar gewordene und immer klarer sich machende Bewusstseinseinheit. Hat er mit Transformation gekennzeichnet. Und Reininger war Kant-Kenner. Ne? Also diese Auslegung, diese Bestimmung des Fremdpunkts, scheint es so, ne? Als ob Reininger sozusagen eine phänomenologisch leibhaftig ontisches Ich zum Hauptthema seines Diskurs gestellt hätte. Das ist ein interessanter Punkt. Scheint so, die Themenstellung ist sozusagen phänomenologisch. Aber er hat dazu ein kantisches Prinzip zum Fortentwickeln seines Diskurses festgestellt. Und er folgert so, dieses Urerleben, das Ich wurde erlebt. Das Erlebte ist das Ich und das Erlebende ist das Ich. Aber dieses Ich ist nicht isoliert, ja, sondern umgeben vom Raum und Zeit. Raum und Zeit, aber im Sinne der transzendentalen Sinnlichkeitslehre von Kant. ziemlich am Anfang, der Kritik der reinen Vernunft, Raum und Zeit. Ne? Darüber hat Kant einen langen Diskurs gegeben. Er meint, dass Raum und Zeit noch kein Begriff ist. Das ist bei Kant sehr betont. Bewusst hat er gesagt, noch kein Begriff. Das ist ein Unterschied von Hegel. Ne? Bei Hegel ist ja jetzt und hier die Zeit und dieses Seiende. Als Begriff, Zeitbegriff, Raumbegriff festgestellt. Aber Kant sagte, nein, Raum und Zeit ist noch kein Begriff, sondern eine reine Formalität zum Anschauen aller Dinge. Wir haben vorhin in der letzten Woche oder vorletzten Woche darüber kurz erwähnt, Kant hat mit diesem Raum und Zeit unser Bewusstsein zugrunde liegende Struktur zum Problem gemacht. Das ist noch keine konkrete, objektive Messbarkeit der Dinge als Körper, wie Einstein Kant kritisiert hat. Das ist es nicht. Bei Kant ist Raum und Zeit eine unserem Bewusstsein zugrunde liegende Struktur. Raum und Zeit gibt uns die reine Form der Anschauung a priori. Also bevor wir Sonne messen, bevor wir zum Jagd gehen, bevor ein Mensch irgendeinen Aktus tut, bevor der Mensch sich auf irgendeinen Aktus versetzt, ist diese reine Formalität immer da gewesen, immer vorhanden gewesen. Daher a priori. Und Breininger hat seine Urerlebnisdimension nicht in die phänomenologische Maxime hingeleitet. Ja? Also nicht wie Heidegger, dass dieses Ich ja, als in der Welt sei. Die ganze Welt wird überblickt und drin ist dieses Sein, Dasein, Dasein, das Ich befinde mich mit dem Fühlen, mit den Emotionen, mit den Sorgen und so weiter. Das ist ja bei Heidegger. Ein phänomenologischer Vordersatz, Maxime, ne? Dass dieses empirisches Ich-Sein, ich bin in der Welt, von der ganzen Welt, vom Phänomen, vom gesamten Phänomen der ganzen Welt her überblickt und bestimmt wird. Das ist bei Heidegger. Breininger hat nicht in die Richtung seinen Diskurs entwickelt, sondern, wie gesagt, er hat erkannt, zurückgerufen. Und zwar in folgender Weise, dass ich sein dunkles Bewusstsein steigt auf in die Klarheit. Und er kennt ganz genau, dass dieses Ich-Erlebnis mit der Zeit, mit dem Raum gemeinsam ist. Ohne Raum, ohne Zeit, kein Ich. Und diese Klarheit des Reflektierens ist sozusagen eine Ausgangsposition der kantischen Deduktion. Ja? Da hat Breininger Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 131, 32, zitiert, das ist der Anfang der Deduktion der Kategorien. Das Ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten. Dieses Urerlebnis vollziehende Ich ist sozusagen ein ganz konkreter Träger dieses vernunftkritischen Denkansatzes. Das Ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können. Das ist ein allzu bekannter Vordersatz, ne? Zum Verstehen des kantischen Denkens. Und bei Breininger ist diese Ausgangsposition von Kant mit jenem leibhaftigen Urerleben des Ich in Verbindung gesetzt worden. So klargestellt ist diese Einheit von Ich, Raum und Zeit. Und ganz konkret wurde das Prinzip, dass ich denke, muss alle meine Vorstellungen begleiten können. Und bei dieser Schrittsetzung hat Breininger die traditionelle, umstrittene Punkte bei Kant-Forschern in einer originalen Art überwunden, so möchte ich sagen. So viele Denker haben an Kant kritisiert, gerade weil an diesem transzendentalogischen Grundsatz, das Ich denke, eine Ganzheit des Ich fehlt. Es ist aber kantische Intention, dass er bewusst nicht das Ich an sich oder das Ich als Bewusstsein als Ganzes zum Problem, zum Prinzip seiner Philosophie stellen konnte, weil Ich an sich, als Ding an sich oder Ich Bewusstsein als Ganzes oder Ich als Seele und so weiter, niemals als ein beweisbarer Gegenstand der reinen Vernunftkritik Kants vorgestellt werden kann. Er hat bewusst nur die klare Rahmenbedingung, klar abstrahierbare Rahmenbedingung des denkenden Ich herausgestellt, das Ich denke. Egal, was für ein empirisches Ich dabei ist. Empirisch denkendes Ich fällt weg, sondern diese klare so Abstraktion, das Ich denke. Sie können jegliches Denkobjekt im Bewusstsein Ihrer selbst haben, dass Sie über Hunger denken oder dass Sie über Prüfung denken, das ist weg. Das ist weg. Also Heidegger hat ja drum Kant kritisiert, ne? Weil im kantischen Ich denke, ein Denkobjekt fehlt, so sagte Heidegger. Ich denke etwas, so muss es sein. Ne? Aber bei Kant ist dieser Objektteil bewusst wegfahren lassen. Ich denke, dieses Personalpronomen Singular und sein Denkaktus, das ist unbezweifelbar, unwiderlegbar. Und bei Reininger ist dieses Ich denke nicht eine bloße Rahmenbedingung zum Ansatz, zum Ansetzen der transzendentalen logischen Deduktion der Kategorie, sondern mit seinem ureigenen Horizont des Erlebens mit einbezogen. Das Ich kommt von dem dunklen Bewusstseinsebene auf eine Klarheit. Und klar bewusst wird diese Rahmenbedingung, das Ich denke, muss eigene Vorstellungen begleiten können. Das ist sozusagen eine Ausgangsposition der Reininger'schen Philosophie. Das Prinzip ist das urerlebende Ich. Und die Formalität, die eine Rahmenbedingung zum Weiterentwickeln dieses Denkens gibt, ist ja kantisches Prinzip. Damit hat Reininger in seiner Weise eine originale Position festgestellt. Das ist soweit ein zentrales Prinzip zum Verstehen der Philosophie Reiningers, Urerlebnis. Und wir gehen jetzt ein Stück weiter. Ein interessantes Pendant zum Urerlebnis Reiningers liegt bei Nietzsche in seinem ersten Prinzip der Philosophie der reinen Erfahrung. So, dazu gibt es meine Bücher, das soeben erschienene Kyoto Schule Zen Heidegger, erster Teil, und in der Aktualität der Philosophie, Kapitel 3 und 4, reine Erfahrung. So, wir möchten das ein bisschen geschichtlich, philosophiegeschichtlich, in die Tiefe eingehen. So, warum nicht zur reinen Erfahrung gekommen ist? Ist ähnlich wie bei Reininger. So, Nietzsche war in einer Reihe von Konfrontationen gewesen. Er war auf der Suche nach einem unbezweifelbaren, wirklichen Prinzip der eigenen Philosophie. Da ist sein Gedankengang simultan, wie bei Reininger. So, gedanklicher Inhalt eines Prinzips lässt sich immer wieder leben, sobald man irgendeinen Punkt im Hinblick auf eine andere, maßgebende philosophiegeschichtliche Schule aufdeckt. Da kann man sich wohl davon aus an eine Argumentationstechnik wenden, strategisch. Ja, das ist meine Gedanke, das ist mein Wort, nicht von mir hier. Ja? So, Ueda ist der Schulte Schule. in Folge der Weise bezweifelt. Er meint, ich denke also, ich bin. Das lässt sich eigentlich besser formulieren. Ich zweifle, also ich bin. Ich zweifle, ich bin. Ego dubito, ergo sum. Ego dubito, ergo sum. Dann ist die Aussage nicht mehr kräftig, ne? Dann ist es so wie Kreta, Epimenides, Antinomie, also widerlegt werden. Ich ego dubito, ergo sum. Ich zweifle also, ich bin. Ich zweifle ob die, auch an diesem Satz. Ich zweifle, ob ich bin. Ja? Ego dubito, ergo sum. Dann ist diese ergo wieder nicht mehr aussagekräftig. Ich zweifle, ob dieser Satz eigentlich zweifelnd ist. Eigentlich geltend ist. Außerdem hat jeder folgende Position aus der Kyoto-Schule klar gemacht. Ich zweifle, also ich bin, das kann man auch nicht sagen. Ich zweifle, deshalb bin ich existierend. Das lässt sich nicht sagen, weil die Zeittheorie der Kyoto-Schule ist etwas anderes als die herkömmlichen okzidentalen philosophiegeschichtlichen Schule. Zeittheorie der Kyoto-Schule ist, dass dieser Augenblick verfliegt. Jeder Augenblick ist zwar sukzessiv vom Vergangenen bis zum Zukünftigen, laufend. Zwar können wir, so wie Platon, ne, sagen, diese Dreieinheit ist immer da, Vergangene, Zukünftige, Gegenwärtige. Dies ist Drei-Welt-Theorie in der Philosophie des Buddhismus, aber diese Drei-Welt-Theorie ist mitten in der Empirie und verfließt, vergeht, verschwindet. Dass jeder Augenblick verschwindet. Ins Vergangene und dass wir das Vergangene nicht mehr faktisch wiederholen können. Das, was geschehen ist, ist nicht mehr rückgängig machbar. Das, was gemacht wurde, ist der Karma. Das hat eine kausal-logische Gesetzmäßigkeit zur sukzessiven Entwicklung bis hin zur unbekannten Zukunft. Diese Karma-Gesetzmäßigkeit bleibt, während die faktische Einheit vom Augenblick zu Augenblick immer zu verschwinden ist. Dann ist ja so, wenn man diese Zeit als faktisches Augenblicksein und dessen Verschwindung zum Thema stellt, davon aus kann nicht eine Beweisgrund zum ewigen Sein, Esse oder Einheit als solche, vorankommen, weil die Zeit verschwindet. Und da also, zeigt man diese Realität. Das Gegebene ist nicht eine Ideentheorie. Ja, Idea, wie Platon, kann man vertreten. Diese dreieinheitliche Welt, vergangene, zukünftige, gegenwärtige, ist immer da, ne, auf der Ideenebene, während die Philosophie, buddhistisch orientierte Philosophie, so wie die Kyoto-Schule, manche Kyoto-Schule-Philosophen, die Realität blickt. Wesenserschließende am Blick der Zeit, sagt man jetzt, ne, mit dem Lehmwort von Heichel, wesenserschließender Anblick der Zeit ist in jedem Hier und Jetzt da, aber dieses Hier und Jetzt da verschwindet. Eine harte Zeittheorie davon aus kann nicht jenes Ergo sum, daher bin ich existierend, gar nicht also abgeleitet werden. Also besser, ne? Also ein bisschen radikaler formuliert, ego dubito, ich zweifle, indem ich mit der Zeit verschwinde. Das ist ein bisschen nihilistisch. Ne? Schaut so aus, mindestens. Ja? Aber wir gehen jetzt nicht in die Richtung zum Nihilismus, sondern Nietzsche hat Cartesius bezweifelt und auch kantisches, ich denke, kann bezweifelt werden. Verschiedene Theorien können bezweifelt werden, insofern sie durch Worte, durch Sprache, durch Kategorie ausgesprochen werden und sobald es um den ausgesagten Inhalt des Denkens handelt, da ist ein philosophisch trainierter Mensch dazu fähig, jedes einzelne auffällige Faktum aufzugreifen und davon aus eine Argumentationstheorie zu entwickeln. So, sozusagen hat Nishida an die Grenze der Sprache gestoßen. An die Grenze der Sprache. Sobald man irgendein Wort spricht, dann ist schon dieses Wort ein guter Anhaltspunkt zum Debattieren und Widerlegen jeglicher Prinzipien. Das ist ein bisschen sophistisch, ne? Da kann man immer weitergehen. Das sogar auch, ne? Kusanische Coincidentia Oppositorum, ja? Von einem reinen Materialist, vulgär materialistisch orientierten Sozialphilosophen und Marxisten ausgesehen, eine lauter Gottesidee, gedankliche Spielerei sein können. So etwas, ne? Sehr vulgär, könnte man versuchen, jedes Prinzip diesem Tode zu schlagen. Und da ist Nishida, da hat sich Nishida dazu gewendet. Wirklich unbezweifelbar ist das Erfahren. Er hat Folgendes. Urfaktische Wirklichkeit festgegriffen. Gut, ich mache es ein bisschen radikal. Ne? Ein vulgär, materialistisch orientierter Mensch kann Cusanus, ne, widerlegen. Ja? Aber damit macht er auch selber eine Denkerfahrung. Er macht selber eine Erfahrung. Er als Ideologieträger sowieso, so und so, macht einen Aktus zum Argumentieren einer bestimmten philosophiegeschichtlichen Position. Diese Einheit, er und sein Denkaktus, er erfährt, kann nicht bezweifelt werden. Und Nishidas Fokus geht in die Richtung. Er war in Zweifel. Ne? Zweifel, Zweifel, Zweifel. Und letztlich war er davon losgelöst. Und zwar mitten in einer Erfahrung. Das war vielleicht gar nicht eine Denkerfahrung gewesen sein, sondern eine realweltliche, lebensweltlich orientierte Erfahrung. Spaziergang zum Beispiel. Dass er eine sehr visuelle, so scharfe Farbe von der Blüte zum Beispiel angesehen hat. Mittendrin hat jeglicher Faktor zum Bezweifeln oder zum Widerlegen oder zum Zerschlagen jeglicher Position weggefallen. So, das ist eine ursprüngliche Erfahrung. Sondern man hat ja so verschiedene Zweifel, tausende Zweifel hat man hinter sich und geht weiter im Leben. Und in einem Moment, in dem irgendein Ding ja, von sich aus eine Anregung gibt, Dinge an sich affiziert, hatte ich gesagt, bei Nishida ist der Horizont mitten in Empirie, sodass sie in einer lebensweltlichen Erfahrung aufgehen, indem jeglicher Zweifel, jegliche argumentative Gedanke oder Argwohn und so weiter insgesamt wegfällt. Gegeben ist nur eine Einheit des Erfahrenden selbst. Nishida hat im Japanischen erfahren gesprochen, erfahren. Da fällt hier das Subjekt weg, das in der japanischen Sprache, wenn ein Sprecher selber ich erfahren spricht, dann braucht man kein Ich, sondern erfahren, erfahren, erfahren. In der deutschen Sprache muss man schon dazu den Satzsubjekt üben, ne? Ich erfahren. So umformuliert, ein bisschen verdeutscht umformuliert, ist dieses Keken Suru, erfahren, dass ich erfahre, muss einfällige meine Denkvorgänge begleiten können. Das ist bei Nishida die allererste Prinzip. auch wenn die Zeit von der Allmächtigen Willkür verschwindet, trotzdem ist dieses erfahrende Ich-Sein für immer da, für immer da. So, Folgendes ist bei mich da, interessant, in dem allerersten Moment der Erfahrung hat man noch keine Spaltung vom Subjekt und Objekt. Keine Spaltung vom Erfahrenden selbst und Gegenstand des Erfahrens. Da gibt es eine Einheit aktuell. Ich habe in meinem Buch als Oneness-Dimension gekennzeichnet, also dass das erfahrende Ich in der Dimension des Erfahrens aufgeht. Und drin ist noch keine Ich denke oder ich zweifle oder ich deduziere hineingelegt. Vermischt sein. Da können Sie Ihren philosophischen Gedanken jetzt ein bisschen weiter spannen. So eine solche Verständnis zum Rein zu sein, hat es bei Kant gegeben. Ne? A priori. Transzendentale Anschauung der Sinnlichkeit, a priori. Das heißt, dass das Gedachte oder das Gesagte noch nicht mit irgendeinem empirischen Faktum vermischt worden ist. Rein zu sein bei Kant geht in die Richtung. Klarstellung der Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung, Möglichkeit der Deduktion, das wurde in der kantischen Ebene a priori klargestellt. Und bei Nishida ist diese Unvermischtheit sehr betont, aber mit Bezug auf das Erfahrende, mit Bezug auf Erfahrung, unvermischt von jeglichen Vorbehalt oder Gedanken. Und da hat mich da eine interessante Ausgangsposition wie Reiniger gezeigt. Das ist sehr interessant, das ist sehr wichtig. Und Reiniger hat an verschiedenen Denkvorsätzen, Voraussetzungen bezweifeln können und er hat eine Ebene davor zurückgegriffen. So wie Nishida. So, er hat an verschiedenen Denkprinzipien gezweifelt. Und letzten Endes bleibt doch dieses Urfaktum des Erfahrens. So, es kann, ja, eine reine Erfahrung kann ja gemacht werden, ganz egal, ob der Erfahrende ein Anarchist oder ein Marxist oder Atheist, Kantianer oder Hegelianer, ganz egal, ganz egal. Weil dieses reine Erfahren greift zurück auf eine vorreflexive Ebene des Erfahrens, in dem noch keine Prinzip, noch kein Prinzip, kein Glaubensbekenntnis, noch keine bestimmte Orientierungsansatz hineingeschaltet worden ist. Und das hat Nishida betont, rein, pur, pur, unvermischt sein. Und zwar Ebene Apostel. Da können wir sagen, so kantische Motivation ist ja ganz klar, dass er am Anfang der Deduktion der Kategorie selber markiert hat. Unser Diskurs im kritischen Gerichtshof der reinen Vernunft geht es darum, so juristische Vorgänge, ja, so rechtliche Vorgänge zum Beweisen und Feststellen der Richtigkeit des Gedankens klar zu markieren. Quid juris? Es geht im kritischen Gerichtshof Ausruf der reinen Vernunft um die Klarstellung des quid juris, eine rechtliche, also vernunftrechtliche Beweisführung jeglichen Gedankenganges. Das wird zum Überprüfen immer klargestellt, so im Gebiet des quid juris. Und dagegen hat Kant gesagt, es geht in unserem vernunftkritischen Geschäft nicht um das Gebiet quid facti, faktisches, empirisches, auf Erfahrung bezogenes, auf Ich an sich oder Ich als Leib bezogenes, das ist weg. Also damit hat Kant sehr klar, plastisch markiert, worum es in seinem Kritik der reinen Vernunft geht. Verschiedene Denker, so wie Heidegger, hat eben diese gelassene Teile von Kant kritisiert und behauptet, als ob Kant damit ein unvollkommener Denker gewesen sein dürfte. Aber es ist von meiner Ansicht nach eine falsche Argumentationskritik, eine falsche Argumentationstechnik. Das, was der Denker gar nicht einmal den Boden seines Denkens genommen hatte, gibt es immer. Cusanus hat nie eine Sozialtheorie vertreten. Marx hat niemals einen Gottesbeweis ernsthaft genommen. Und diese offengelassene Teile gibt es bei jedem Denker. Und darauf kann man sofort greifen, aufgreifen, kritisieren. Zwar ist es so, dass die abendländische Philosophiegeschichte von diesem kritischen Geist und Aufgreifungsgeist also entwickelt wurde, aber von mir aus gesehen, ist diese Argumentationstechnik eine Tendenz, dass man die eigene Position schnell aufbauen kann, indem man die eigene Position sehr schnell isolieren kann vor jeglichem anderen. Dass man indem auch Feindselige ihm gegenüber jederzeit schaffen kann. Wenn man einen Punkt aufgreift, ja, vom vorangegangenen Denker, und der eine Punkt kann man von einem ganz anderen Aspekt immer kritisieren, bis zum Tode kritisieren. Ja? Womit der Mensch seine eigene theoretische Position mal feststellen kann, indem er auch durch seinen Denkaktus so und so viele Feindselige ihm gegenüber schaffen kann. Also ich bin, so wie Nishida, der Meinung, dass diese unterschiedlichen Positionen wohl so weitergehen lassen dürfen, indem ich oder indem wir so umgeben von verschiedenen Standpunkten der philosophiegeschichtlichen Schulen unsere eigene Theorie, unser eigenes System und die Theorie dazu stabil aufbauen können. Ganz egal, ob das modisch werden oder nicht modisch werden, ob das parteipolitisch gesehen günstig oder ungünstig ist. Und davon sind wir gar nicht abhängig. Also Sie sehen, dass Nishida sogar gleich nach der Kriegszeit sehr kritisiert wurde. Also sowohl von den linksorientierten Parteien als auch von den neutralen Parteien. Ne? Wegen seiner Positionierung in der Kriegszeit. Einer der ältesten Philosophen in Japan, der öfters zu ministerialen Beratung berufen wurde und einiges markiert hat. Aber Nishidasche Philosophie war nie tot. Also ich möchte jetzt rein erfahren, jetzt ein bisschen zurückgreifen und eine Zusammenfassung können wir machen. So, Nishida und Kant, ja, diese Reinheit wurde bei den beiden Denkern angestrebt, aber in eine total entgegengesetzte Richtung. Kant war der Meinung, dieses empirische Ich-Sein als affizierendes Ding an sich ist ja unerforschbar. Solange wir selber ein denkendes Subjekt, erfahrendes Subjekt sind, als denkendes Subjekt können wir es halbwegs objektiv markieren, klarstellen, aber mitten in einer Erfahrung können wir uns nicht einmal selber von der Welt als Ganzen hinschauen, wie wir positionieren mitten in der Empirie. Und das ist sozusagen eine klare Abgrenzung bei Kant, indem er eindeutig in die Richtung quid juris, transzendentale Deduktion der Kategorie, hingewendet hat, in dem quid facti, also Momente der Erfahrung, Momente des Ichseins, seiner Gefühlsmäßigkeit, seiner Leibhaftigkeit, bewusst weggelegt wurde. Und Nishida ist interessanterweise in die entgegengesetzte Richtung bewusst eingegangen. Ihm ist Sprache und Gedanke sozusagen ein allererster Punkt der allfälligen Bezweifelbarkeit. Tausende Debatte kann auf ein Prinzip gemacht werden, in dem das vorherige Faktum, das ich erfahre, erfahrend bin ich, keineswegs bezweifelbar ist, und in dem dieses Erfahren noch keine Vorwegnahme, noch keinerlei gedankliche Orientierung mit eingehalten oder einschalten ließ. Das ist so, dass auch Hegelianer, ja, so Hegel-Anhänger, Hegel-Kenner, auch eine reine Erfahrung machen kann. Zwar ist er gebildet durch seine hegelische Grundliteratur, Kommentarliteratur und seine Denkmethode, dass er stets an hegelischen Dialektik orientiert ist und danach seinen Gedenkvorgänge immer probiert zu vervollkommen. Ihm ist auch eine reine Erfahrung jederzeit möglich. Wenn er zum Beispiel bewusst seine eigene Denkorientierung weglegt, zweifelt daran und weglegt, dass die Dialektik überhaupt an Bedeutung verlieren könnte, ne? Dass er immer wieder den eigenen Standpunkt negieren, zweifeln, indem letztlich doch etwas übrig bleibt. Das ist dieses erfahrendes Ich-Sein, Ich des erfahrendes Mensch-Sein. Und dieses urfaktische Ich-Erfahren, eine intellektuelle Erfahrung oder eine realweltliche Erfahrung. Und Nishida, bei Nishida, so, er hat Folgendes gesagt, reine Erfahrung, aber prinzipiellste ist die reine Erfahrung, ist eine solche, die kommt, die unbeabsichtigt zu einem Moment uns zu einer umfassenden Erleben einer Wahrheit hinleitet. Für jeden verständlich zu machen, dies für jeden Einzelnen verständlich zu machen, ist ja immer ein empirisches Phänomen, ja? Unabhängig von jeglichem Denken, unabhängig von jeglichem philosophischen Denkfaktor, unabhängig von philosophischer Debatte, dass man in der realen Welt irgendeine Erfahrung macht. Ganz alltägliches. In der der Mensch ganz intensiv in der Erfahrung aufgeht. Und dieses Moment kann auch mitten in einer leidenhaftigen Konfrontation auch kommen. Nehmen wir an, einen Patient, ja, er hat ständig mit seinem Problem gelitten und glaubt, das ist hoffnungslos, ne? Mein Leben ist damit zu Ende. Er ist verfangen von diesem dunklen Gedanken. Aber abrupt, als eine Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ihm eine Tasse von Tee oder Wasser, ne, serviert, mit einem einfühlsamen Wort. Er trinkt es, er nimmt es an. Und in dem Moment hat er spontan eine Freude, dass dieses Wasser seinem Leib wohltut und indem er eine Freude des Lebens spürt. Worin ist noch nicht eine Theorie hineingelegt. Er hat auch nicht daran in dem Moment denken können, warum dieses Wasser mir gut tut. Also vorsichtig, ja, das ist ja kein Sensualismus. Analytisch denkende Leute können sagen, das ist ein Sensualismus sein. So, Nishida würde dazu sagen, wenn man jetzt verurteilt, reine Erfahrung sei ein Sensualismus, Sensation von Sinnlichkeit, ja, da hat man schon drin einen Gedanken, eine bestimmte Orientierung festgelegt oder hineingeschaltet. Und damit will der Interpret Nishidasche Gedanke in Richtung des Sensualismus hinführen. Dann ist er nicht mehr reine Erfahrung. Reine Erfahrung ist in dieser Situation eine solche. Wenn irgendeine, so gegnerische Gruppe, ne? Gegner, die Idee oder die Theorie der reinen Form ganz am Anfang, zum ersten Mal anhört, aha, und hat er eine Annahme, er hat erlebt, was die reine Erfahrung ist durch Worte, ja, indem er noch keine Argumentation, noch keine Bejahung, weder Bejahung noch Verneinung, sondern rein erfährt, worum es geht. In der Weise ist reine Erfahrung erlebbar, auch auf einer Denkebene, dass man in einer geschäftlichen Verhandlung befindlich sein könne. Ja? Gesprächspartner, Gegner und Sie als Sprecher. Ja? Verteidigung, Argumentierung und letztes Ziel, ne? Ihr Siegerspunkt. Ja? So nehmen Sie immer an, nicht im Voraus, aber es geht nicht voran, weil der Gesprächspartner immer etwas unerwartete argumentatives Gesprächspunkte aufstellt. Und mitten in einer Kommunikation, argumentativen Gesprächs, ja, kommt ein Moment, in dem der argumentative Sprecher und Sie, Vertreter einer Position, abrupt in einer Vereinigung, einen Konsens abrupt gefunden werden konnte. Dabei haben die beiden Gesprächspartner mit einer Gelassenheit und Freude an einem Diskussionstisch Anteil. Das ist sozusagen ein Moment der reinen Erfahrung, der auch, die auch auf einem Ort der Debatte erlebt werden kann. Also nicht da, ich werde es jetzt kurz zusammenfassen. So, reine Erfahrung ist ein unbezweifelbar, unwiderlegbares Urfaktum und wovon aus jegliches philosophisches Denken ins Detail aufgespaltet werden kann, so meint er. Und er hat in seinem ersten Schrift über das Gute im Kapitel 1 reine Erfahrung wie folgt gegliedert. Ja? Reihenfolge ist ein bisschen nicht übereinstimmend, aber das Dasein. Man wird sich bewusst des eigenen Dasein. Das ist nicht unbedingt heideggerianisch gedachte Dasein, sondern ihr eigenes Dasein im Jetzt und Hier, so wie Reininger. Sie sind im Raum und Zeit befindlich und erleben ihr urfaktische Einheit vom Ich zu sein. Dasein und Wirklichkeit, nicht das Kapitel Wirklichkeit. Also die Wirklichkeit, eine unwiderlegbar, immerwährende, ewige Wahrheit, ist nicht jenseits des Horizontes dieser reinen Erfahrung, sondern die Wirklichkeit ist sozusagen erlebbar. Eine Wirklichkeit, dass Sie Ihr eigenes leibliches Dasein mit Bewusstsein eine Erfahrung machen können oder gemacht haben, das ist schon eine Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit. Und davon aus geht ein reflexives Denken voran. Denken ist für Nietzsche ein Aktus, ein intellektueller Aktus, in dem sie unerhört auf der Suche nach einem unwiderlegbaren Grund einer Wahrheit herumdenkt, herumdenken, herumsuchen. Denken, ja? So, innerhalb dieses Denkens kann ja analytische Denkmethode kommen. Ne? Analytische Denkende vertreten ja diese Richtung. Transzendentallogiker vertreten ihre transzendentallogische Deduktion der Kategorie. Oder Hegelianer vertreten ihre dialektische Methode des Geistes. Ne? Und es ist aber von nicht aus gesehen, alle Denkinhalte. Und diese Inhalte sind natürlich mit ihren eigenen schuleigenen Formen verbunden, aber Nietzsche sagt immer das Ursprüngliche. Also dieser Vorzug, ja, das Kantianer kantianisch Denken, Hegelianer hegelianisch Denken, Heideggerianer phänomenologisch Denken und so weiter, das Denken können, dass Sie als ein einzigartiges Individuum Ihr Denken vollziehen. Und von woher kommt dieser Vollzug? Aus ihrem Willen, kann man so sagen. Aber von nicht aus gesehen ist der Wille wieder ein bestimmter Teil, ja? Eine bestimmte Erscheinung unseres Denkens. Dass man einen bestimmten Aspekt als seine unwiderlegbare Wahrheit festlegt und sich daran festhalten und sich positionieren wollen, sich manifestieren wollen an dem gegebenen Punkt. Dann ist sein Ich ja bewusst gemacht. Und besonders mit der Kategorie der Freiheit des Willens, ne, wird sich der Mensch bewusst, ich bin selber eine Freiheit, mit der Freiheit denkendes Bewusstsein, und aufgrund dieser Freiheit vollziehe ich mich mit dieser Position. Das ist ein ganz klar gemachter Willensaktus. Ja? Und potenzielle Wille hat es vorher im Bewusstsein seiner selbst verschmolzen, so wie bei Reininger, im dunklen Bewusstseinsschicht. Potenzieller Wille zum Überleben ist immer vorhanden bei jedem, egal ob er intelligent oder weniger intelligent ist. Aber wenn dieser Potenzialität des Willens bewusst gemacht wird, und zwar im Zusammenhang mit dem Ich-Sein, das Ich-Sein auf der Suche nach der Wirklichkeit ist, und dieses Suchobjekt muss erreicht werden, dann ist es schon ein Wille. So, er meint, in die Detaileinheit spaltet immer unser Gedanke, und es ist sozusagen eine Fortschreitung der wissenschaftlichen Denkmodus, Denkmodi, Denkweise. Und letzten Endes kommt bei Nietzsche da immer so, diese mannigfaltige Aufteilung unter ja, einer umfassenden Einheit geht bis zu dem letzten Ende, ja, analytisches Denken, bis zu einem bestimmten Endpunkt, und es wird immer zu einer umfassenden Einheit geführt. Urerlebnis, eine reine Erfahrung als eine ursprüngliche Einheit, und davon auskommt eine Aufspaltung ins detailgehende Thema, und das lässt sich wieder vereinigen, und zwar durch dieses denkend erfahrende Ich. Und reine Erfahrung ist eine solche, es muss nicht immer in einem Spaziergang oder in irgendeinem Alltagsaktus erlebt werden, sondern reine Erfahrung kommt, wenn man nach der Zersplitterung oder Konfrontationen mit mannigfaltigen Gedanken doch zu einer Einheit kommen kann, indem ihr Denkaktus mit dem erreichten Wahrheit eins wird. Dem erreichten Wahrheit eins wird, ohne Zerspaltung, ohne Zweifel. Sobald man irgendeinen Zweifel hineinlegt, dann ist das dualistisch. Zweifelbar, unbezweifelbar. So, Nietzsche betont, ja, so wir, manche Philosophen denken, dass diese Vollziehung unseres Denkaktes ohne Beisteuerung unseres Willens, freiheitlich denkenden Wille des Ich, undenkbar und nicht nachvollziehbar sei. Aber Nietzsche denkt nicht so. Nicht nur von dem willentlichen Ich kann eine Erfahrung vollzogen werden. Und zwar, ich zitiere ja, seinen Abschnitt von der Schrift über das Gute. Sag mal, hier ist ein Maler, ja, so künstlerischer Maler. Ja. Er hat einen Gegenstand. Also er hat eine künstlerische Idee. Ist vollkommen chaotisch, ganz am Anfang. Er hat irgendeinen Wollen, eine Intention, er will was, aber es hat noch keine Inspiration gegeben. Da sage ich selber sage, es ist ein dunkler Bewusstseinsmodus, ja, bei Reininger, absolut vorreflexive, selber unklare. Eine Intention gibt es, aber der Künstler selber ist sich noch nicht bewusst, dass eine Intention in ihm vorhanden ist, sondern eine fast blinde, unaufgeklärte Wille, den er selber nicht klarstellen kann. Und irgendeine Inspiration bekommt er. Ja, er kommt zum Canvas und greift einen Pinsel, wobei er noch immer ja, zersplittert ist. Die Idee, irgendeine dunkle Idee hat er, in einer Ahnung, er ahnt davon, aber es kommt gar nicht klar. Das Canvas ist rau, ja? Der Pinsel ist zu neu. Er hat überall fremde Gefühle im Körper. Es geht gar nicht voran, schwierig. eine Konfrontation. Aber in einem Moment hat er eine Inspiration erhalten. Diese Inspiration lässt sich gar nicht beweisen, ja, was das ist. Beim Kunstschaffen ist ja so. Wenn ja, diese Inspiration bereits analysierbar geworden ist, dann ist diese künstlerische Freiheit weg. Alles sei analysiert, schlicht und einfach fertig. Und dann, er hat eine Inspiration bekommen, reine Erfahrung. Er hat abrupt irgendeine Wahrheit, eine künstlerische Wahrheit finden oder spüren können, indem sein künstlerisches Ich und sein Gegenstand des Malens noch nicht gespalten worden ist. Und mit dieser Ureinheit kommt er zum Canvas, versucht, und nach einer Reihe von Konfrontationen kommt er in einen guten Arbeitsrhythmus. Das heißt, nicht nur von seinem künstlerischen Willen geschieht ein Kunstwerk, sondern, nicht das Gedanke, Canvas oder Pinsel, Tisch, ja, oder umliegende Sphäre, Mitseiende, Umwelt, all das wirkt sich mit, all das wirkt mit seines Kunstschaffens. Das heißt, wir haben betont, dass nicht nur ein willentlich festgelegte Ich einen Vollzug seines Schaffens ermöglicht, sondern umgekehrt ist es. Er hat, das Ich hat schon ein Schaffenswollen, aber allein geschieht es nichts. Ihm muss ein Canvas entgegenkommen. Ihm darf ein Pinsel wie sein Körperteil werden. Insofern der Pinsel, ja, mit irgendeinem Fremdgefühl, störerischen Moment von ihm gespaltet ist, da kommt gar kein gutes Kunstwerk. So, gegeben ist, fokussiert ist hier die gesamtheitliche Umwelt vom erfahrenden Ich und Gegenstand seiner Erfahrung. Eine Ureinheit wird fokussiert und drin ist ein Wille schon ein bestimmter Anteil. Willentliches Ich ist ein bestimmter Anteil. Aber das ist nur ein Teil, ist nicht ein entscheidender Modus zum Vollziehen des Aktes als Ganzes. So meint Nietzsche. Also fokussiert ist sozusagen eine Ortschaft, eine Sphäre, in der der Künstler seine künstlerische Idee hineingießt und gestützt oder geholfen von den mitseienden, umliegenden Dingen, also geholfen von den umliegenden Dingen, ein Kunstwerk Schritt für Schritt entsteht. Und diese Entstehung ist eine große Vollziehung von einem dunklen Moment zu einer plastischen Einheit, Poiesis. Und dieses zu erleben können für Künstler, das ist wieder sozusagen eine erweiterte Dimension der reinen Erfahrung. Also reine Erfahrung ist eine Aktus, in dem der Mensch ein leibhaftiges, ontisches Ich mit einem wahren oder mit einem guten oder mit einem schönen trennungslos ureins wird. Trennungslos ureins. So etwas hat Nietzsche rein, pur genannt. Also reine Erfahrung macht eine pure Freude aus. Und reine Erfahrung veranlasst uns zur Motivation, zum Guten, zum Handeln des Guten. Und zum letzten Kapitel geht nicht das Folgerung, sogar bis zum Religiösen, ne, anschauen. Gott als Ursprung der ganzen Welt. Und da ist dieser Gott bei Nietzsche ein Sammelbegriff, der nicht unbedingt irgendein jüdischer oder christlicher Gott, sondern am ehesten Brahman-ähnliche, indische Brahman, indische Brahman oder zen-buddhistisches Mu-ähnliche, eine wirklich unnennbare, nicht subjektivierbare, personifizierbares Prinzip aller Prinzipien. So in die Richtung geht sein Diskurs weiter. Und ich habe zu lange geredet, aber vielleicht bitte ein paar Fragen zur reinen Erfahrung. So nicht der Reiniger, ja? die beiden haben ja von derselben Botanik, und sie beide sind von derselben, interessanterweise, simultane Motivation ausgegangen. Bezweifelbar sind alle. Das, was durch Worte zum Prinzip formuliert wird. Über den Inhalt der Aussage kann man unendlich bestreiten. Und davon aus immer eine Auslegung und Beseitigung der verneinten Prinzipien. Und die beiden haben eine Vorstufe, eine vorreflexive bei Reininger, eine präreflexive bei Nietzsche, aufgegriffen. Und die beiden haben diese vorreflexive oder präreflexive als ihre Ausgangsposition zum Aufbau ihrer philosophischen Theorie gemacht. Und beide haben interessanterweise Folgendes gesagt: Im Urerleben ist Urerlebte und Urerlebende noch nicht getrennt. In der reinen Erfahrung ebenso. Aber ganz gleich sind sie eigentlich nicht. Differenzen gibt es wohl, aber das kann man erst im nächsten Mal nach den Ferien unterhalten. So gibt es so Unklarheiten. Ich bin in der Gesinnung, ja, dass man hier in dieser Stunde mindestens ein Stück eine Freude oder Interessantheit am Philosophieren entdecken kann. Ja? Dass man selber denkt und dass diese Gedachtheit immer eine Bezugnahme auf das Leben finden kann. So, gibt es welche Ergänzung oder Annahme oder Fragen? Jemand hat so etwas stellen können. So, beide Ideen sind umfassend. Ja? Und da die beiden die vorreflexive oder präreflexive Dimension aufgegriffen haben, finde ich, ja, da sind die beiden Ideen umfassend. Also manches, also Ideenträger würden Einzelheiten, die bei ihnen gefehlt haben, kritisieren, ja, so argumentieren. Das ist erstens, das kann man wohl machen, aber wesentlich ist diese Umfassendheit, diese Bezugnahme, Raumzeit und Ich, ist als unwiderlegbares Prinzip aktuell, vor allen Dingen, weil die beiden Ideen auf das Ganzsein des Menschseins in der Tradition des Reiningers Ich, in der Tradition nicht das Selbst, Selbst mit einbezogen ist. Dann finde ich, dass die beiden Ideen in der globalen Zeit, globalen Welt, als mindestens eine interessante Ausgangsposition zum gemeinsamen Philosophieren gelten können. Dass ich erfahre, kann all welche Denkvorgänge begleiten können. So wie möchte ich abschließen.